Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 195. Folge des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die sich normalerweise jede Woche einen Wein vorstellen, wo der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Aber seit einigen Wochen ist es ganz anders. Wir haben ja unsere Deutschland-Tournee hinter uns und haben jetzt schön langsam die Folgen für euch mit. Das heißt, jede Woche gibt es eine Deutschland-Folge. Letzte Woche waren wir bei einem Weingut, das man eigentlich nicht vorstellen braucht.
Stimmt, das ist klassischer Fall von Needs No Introduction, Böcklin Wolf.
Ja, Wahnsinn. Mit Nicola Libelli haben wir plaudern dürfen darüber, wie die Geschichte von Böcklin so ein bisschen seit seinem Einstieg sich verändert hat, was sie da getan hat. Und wir haben mal über seine persönliche Geschichte plaudern können.
Ja, sehr viel mit ihm darüber geredet, wie sich das für ihn persönlich entwickelt hat, was natürlich auch sehr, sehr spannend ist. Und ich glaube, es war das erste Mal, dass er Fremdwein in einer Winzerfolge war, oder Michi?
Das stimmt, ja.
Aber bitte, das horcht euch selber an. So witzig.
Genau. Und diese Woche sind wir wieder in Franken und zwar haben wir den Stefan Vetter besucht und mit ihm darüber gesprochen, wie das eigentlich so ist mit Silvana und was da eigentlich alles aus der Rebsorte geht. Viel Spaß beim Zuhören.
Heute sind wir zum Start des dritten Teils unserer Deutschland-Tour in Franken und zwar im fränkischen Gambach beim Stefan Vetter. Stefan, danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, voll schön, dass wir da sein dürfen.
Ja. Herzlich willkommen, freut mich.
Merci. Du hast einen Wein für uns schon mitgebracht.
Yes.
Du hast ihn mitgebracht, eingeschenkt.
Du hast den schon was eingeschenkt, natürlich.
Yes, und den schauen wir uns gleich mal an.
Ja, ein wunderschönes Goldgelb da. Das ist gleich zu Beginn, finde ich, so was bisschen Apfelschaliges, Birnenschaliges.
Schöne Freshness da drinnen.
Durchkommt, super fresh.
Und dann aber trotzdem mega Kräutrigkeit da drin.
So eine schöne Kräutrigkeit, so ein bisschen Backgewürze finde ich auch gleich.
Ja.
Dass du ein bisschen was Nelkiges dazu hast. Aber so richtig finde ich, wenn du so einen Apfel so ein bisschen abschabst und noch so ein bisschen Fruchtfleisch dran hast, so ein bisschen Schale dran hast. Schön. Und trotzdem so eine gewisse Reife auch drinnen in der Frucht. Also so ein bisschen ein Touch, wo der Apfel so ein bisschen gelber wird.
Ist vielleicht auch ein Tacken zu kühl jetzt, aber...
Geht ganz gut eigentlich. Mm. Am Gaumen hast du schon auch dieses Aromenspektrum, das sich weiterzieht, aber ultra fresh. Also alles sehr, sehr kompakt und frisch.
Ultra klar in sich.
Ja.
Es hat so einen Strahl dadurch. Es ist wirklich, haben wir ja hin und wieder diesen schönen Begriff der Gebirgsflussklarheit, aber das ist da ganz schön drinnen. Es ist wirklich so ein ultimative Saftigkeit und Klarheit hat, die sie komplett durchzieht.
Aber ich finde, in einem kompakten Ding drinnen, ganz genau.
Wie in so einem Rohr quasi. Das macht kein Bogen nach links oder rechts, sondern das fährt durch, komplett. Cool.
Danke.
Und wieder finde ich voll hinten auch wieder diese Apfelschale, die da bleibt. Sehr schön, super Säure. Und feinen Gerbstoff da ein bisschen hinten dran.
Dieses Gerbstoffthema hinten dran, extrem schön, es zieht das Ganze zusammen. Macht natürlich extrem Guster auf den nächsten Schluck, Klassiker.
Fein. Aber keine Maischegärung.
Ja, nein.
Also das ist alles
nur wirklich ganz kleinen Dicken, der sich halt da irgendwo nochmal festkrallt. Sehr schön und das Ganze klar, das Ganze kommt auch sehr leicht und fein rüber. Also das wirkt so, als hätte es jetzt, weiß ich nicht, vielleicht 11 Alkohol oder so vom Gefühl her.
Ja, weniger sogar. Ja.
Man es fast gedacht. Und trotzdem hat es aber so eine Dichte in sich quasi, die halt, also eben, ich sage 11, weil man denkt, ja was, das ist sogar noch weniger. Wenn da jetzt 12 draufstehen würde, quasi von dem, wie das daherkommt, von der Dichte, auch okay, aber du spürst schon, das pure Leichtigkeit.
Ja, absolut.
Also in der Tat hat er nur 9.
9?
Ja.
Bist du der?
Wie kriegst du denn diese Substanz?
Weil die Substanz ist, das meine ich, ne? Die Substanz ist super.
Also eine Frage, die ich auch echt schon öfters gestellt gekriegt habe und schwer beantworten kann, aber ich glaube, es ist halt so die Kombination. Also wenn ich jetzt mehr darüber verrate, dann verrate ich ja fast schon, welcher Wein das ist.
Okay, na gut, wir stellen die Frage einfach noch einmal.
Ja, ganz genau. Merkst du mich. Aber gut, wir sind da beim Silvaner-Spezialisten. Es wird wohl ein Silvaner sein hier im Glas.
Das stimmt.
Passt da alles dazu rund um sehr, sehr gut. Und es ist halt die Silvana-Stilistik, die mich immer wieder beeindruckt, weil sie halt gleichzeitig diese fast ätherische Leichtigkeit hat und ja. kann und dann halt da trotzdem im Kern was Kompaktes hat, das sich schön durchzieht. Also der Wein hält ja an, der bleibt ja jetzt am Gaumen lang. Und dass du das hinkriegst mit so einer Leichtigkeit, das ist die Kunst.
Mit neuen Alkohol.
Ja, das meine ich. Weißt du, welcher neue Alkohol hat?
Nein,
ich versuche es da aus meinem Hirn irgendwo außer zu zahlen.
Ich weiß, dass die Sachen alle immer sehr auf der leichten Seite sind natürlich und auf der feinen Seite sind, aber das kann ich da leider nicht beantworten. Aber was ist das für ein Jahrgang, ist eigentlich meine Frage.
Also das neue Alkohol ist auch, also das schließt jetzt nicht irgendwie Sachen aus oder ein, das haben wir echt das kann öfters irgendwie. Sein, ja.
Mhm. Ich wäre trotzdem hier auf einen aktuelleren Jahrgang gegangen. Mhm. Einfach von dem, was es nur für eine Megaspannung hat.
Ja, und so viel Frische.
Also es gab ja die letzten Jahre irgendwie entweder extrem kühl oder dann warm.
Ja.
Moderat war ja fast nichts. Wäre der kühl oder warm?
Ja, kühl.
Ja, kühl. Komplett alles schreit kühl.
Also wir sind wie auf 21, sagst du.
Ja.
Sehr gut.
Ja.
Sehr schön, okay. Jetzt ist nur mehr die Frage, welcher Silvana, aber das wirst du uns jetzt verraten.
Genau, das wirst du jetzt verraten. Ich glaube, recht viel weiter kommen.
Also es ist der Silvana GK. Einer unserer beiden Lagenweine. GK steht für Gammacher Kaltenstein. Und das sind halt, wenn ihr am Main entlang kommt, seid aus den Terrassen, die alten Reben aus dem Sandstein- und Muschelkalkteil zusammen ausgebaut.
Ja.
Und also um die Frage von vorhin aufzugreifen, ich kann es nicht so richtig erklären, aber wir haben, glaube ich, einfach niedrige Erträge, hohe Pflanzdichte, pressen das speziell mit der Korbpresse. Vielleicht gibt es einfach die Struktur und die Substanz auch mit wenig Alkohol, dass es nicht leer oder dünn wirkt irgendwie. Also, aber näher erklären, warum oder wie es funktioniert, kann ich auch nicht. Das war halt, ist so passiert irgendwie.
Also was schön passiert.
Na, das steht sehr schön da jetzt. Feinste
richtig,
Sache.
Richtig schön. Und natürlich GK, weil du nicht draufschreiben darfst, was das für eine Lage ist. Ne?
Illegal.
Ein trauriges Schicksal vieler Kollegen, glaube ich.
Ja, sicher. Immer wieder diskutiert.
Also man muss es ja eigentlich dann doch irgendwie auch mal direkt ansprechen. Eigentlich finde ich es schon auch…
Scheiße.
Ja, eine Frechheit, die können kontrollieren, ob es irgendwie eine gesundheitliche Gefahr darstellt, aber denen steht nicht zu, einem die Lage und Herkunft zu verwehren. Also so sehe ich das. Gerade, also wenn man irgendwie so minimalistisch arbeitet und dann bei der Qualitätsweinprüfung mit Wein untypisch abgelehnt wird, dann frage ich mich, was ist dann wirklich weintypisch?
Ja.
Aber… Das kann man ja mit Wintern aus ganz Europa oder der Welt reden. Die Geschichte wiederholt sich ja überall.
Ja, natürlich, natürlich. Und gleichzeitig gibt es halt außer bei Wein sonst nirgends. Ne?
Stimmt.
Das ist halt das. Allein das müsste das ja eigentlich ein bisschen ad absurdum führen, aber eine Diskussion, die wir hier und heute, glaube ich, nicht lösen werden, leider.
Für ein Jahr lösen? Nein. Wo kriegt man denn das wunderbare Ding?
Genau.
Also in Deutschland sind wir bei Cool Climate und bei Vinicultur, dann in Hamburg beim Weinladen oder Weinfurore, in Österreich bei Moritz Herzog Weinskandalen oder Blumewein in der Schweiz und dann sind wir halt auch noch so außerhalb vertreten.
Okay. Optimal verteilt. Und wie viel kostet das? Und wie viel können Sie es kaufen, die Leute?
Wie mal Daumen.
Also ab Hof kostet 42.
Also das ist schon die Top-Segment quasi.
Lagen,
ja.
Wunderbar. Ihr wisst, was es kriegt, Freunde.
Yes. Jetzt müssen wir mal zu deiner Geschichte kommen.
Genau.
Wie kommst denn du überhaupt zum Wein? Kommst du von da, bist du da aufgewachsen? Wie geht das?
Nee, also ursprünglich also um die Region Iphofen, 60 Kilometer südlich von hier, wo wir gerade sind. Und das war so eher random, also während der Schulzeit schon immer ein bisschen bei der Weinlese geholfen und dann nach Abitur oder Matura entweder also Holzbautechnik, Mathematik oder Weinbau stand zur Diskussion.
Okay.
dann ist es halt die klassische Ausbildung als Winzer erstmal Mann.
Mhm. Okay. Aber hat es ein Familienweingut gegeben in irgendeiner Form?
Nee, mhm.
überhaupt Aber nicht. Wo hast du dann bei der Lese geholfen? Einfach nur bei Freunden oder wie ist das gekommen?
Nee, mein Papa hat da irgendwie schon Jahre immer bei der Lese geholfen. Irgendwie. Ah. Das hat mich so mit da reingezogen irgendwie.
Mhm. Okay. Und habt ihr daheim, weil wenn der Papa schon bei der Lese geholfen hat, habt ihr schon Weinfokus gehabt quasi? War das irgendwie schon ein Thema quasi, dass man irgendwie so dieses klassische Wein ist immer am Tisch gestanden oder war das eigentlich nur so wirklich hobbymäßig da halt geholfen, weil man halt geholfen hat?
Ja, so eine Kombination aus beiden, glaube ich. Okay. Irgendwie Sonntag stand schon eine Flasche Wein am Tisch irgendwie, aber und das Helfen, weil Bekannt- und Freundeskreis halt da hat. Ja.
Und dann die Ausbildung?
Bei dem Weingut. Was super war. Mhm. Und dann hat es mich nach Geisenheim verschlagen. Da ist das Adjektiv anders. Nee, das war also ökologischer Weinbau und allgemeiner Weinbau, das waren auch echt super Vorlesungen, kann man nichts sagen. Da manche andere Sachen hätten wir vielleicht nicht so gebraucht.
Nein, damit wir es einordnen können, zeitlich, wann ungefähr hast du in Geisenheim angefangen?
2003.
2003, mhm. passt. Mhm.
Und war dann bis 2006 eben in Geisenheim mhm. und habe da ein Praktikum bei Nittenhaus gemacht, Anita und Hans. Mhm. Mhm. Und dann auch meine Abschlussarbeit. Und dann, also war eine ähnliche Situation wie hier, saßen wir am Küchentisch und dann im Gespräch so, da haben sich umgedreht und willst du nicht bei uns anfangen und weitergeredet.
Okay, schön.
Und dann war ich da 5,5 Jahre.
Fünfeinhalb Jahre warst wirklich? Du dort?
Ja. Ja. Aha. Aber wie bist du überhaupt auf John Nittners gekommen quasi? Warum nach passiert? Österreich, sagen wir mal so?
Naja, das muss man ja dann schon sagen, es ist ja von den Auslandspraktikumsplätzen einer der kommoderen in Österreich, ja. weil auch Deutsch.
Ja,
nee, aber kennengelernt in Frankfurt an der Alten Oper bei einer Weinverkostung und wir waren ja damals offensichtlich Studenten irgendwie
ja.
und der hat sich trotzdem Zeit genommen und irgendwie total erklärt und das fand ich einfach so total sympathisch und habe mich halt da für ein Praktikum dann beworben.
Haben sie was ausgeschrieben gehabt oder hast du einfach geschrieben und hast gesagt, hörst, ihr wart's cool damals, kann ich vorbeikommen?
Ja. Naja, ich glaube, die hatten zu dem Zeitpunkt wirklich schon genug. Das war dann halt noch einer mehr irgendwie. Also genug aus Klosterneuburg und Eisenstadt ja. und irgendwas.
Eben.
Und dann, aber du durfte ich auch noch kommen.
Und dann 5,5 Jahre Österreich.
Ja.
Wüt.
Wie war das
für dich?
Ich kann es leider nicht so aussprechen, wühlt. Nee, das war auch eine super Zeit. Das war halt gerade auch so die Zeit, wo die Panobile-Gruppe da umgestellt hat zu biodynamischen Weinbau. Mhm. Und dann,
ja, stimmt, da warst du mittendrin.
Das war 6. Ja. Mhm, das geht sich gut aus.
Ja. Und viel gelernt und viel gesehen irgendwie. Und das war schon auch echt eine gute Zeit. Und auch so das halt nochmal eine ganz andere Weinbereitung so zu sehen und mitzubekommen irgendwie. Und halt auch vom klassischen Familienweingut, wo die Ausbildung war, zum Betrieb, der halt in anderen Dimensionen oder anders am Markt vertreten ist, irgendwie einfach das so nicht zu sehen.
Und auch einen anderen Anspruch gehabt hat, so quasi.
Ja. Ja, das hat schon in Österreich ein Riesen-Standing
gehabt. Ja, sicher.
Schon seit den 90er eigentlich. Ne?
Ja, der John ist ja absolute Legende.
Absolut.
Also, unfassbar.
Noch immer.
Und hast du davor quasi schon einen Bezug zu Bio-Weinbau gehabt, war das, weil du hast vorher gesagt, ja, die ganzen ökologischen Vorlesungen in Geisenheim waren schon spannend. War das schon vorher irgendwie so ein Thema bei dir oder ist das erst dann über das so Nittenhaus und in diesem Spannungsfeld Richtung Biodynamie hochgekommen?
Also Interesse war schon immer da, aber vorher eigentlich noch nie so in Kontakt gewesen. Alles, was vorher war oder auch dann während dem Studium, das Praktikum davor war ganz klassisch und konventionell.
Wo warst du?
In Ostsalen war ich dann nochmal und an der Mosel.
Ach so.
Beim kleinen Weingut.
Gut, dass du es einfach auslässt. Also sowohl Australien als auch Mosel eher bei den klassischeren Betrieben dann.
Ja.
Ja.
Was war prägender? Australien oder Mosel?
Naja, das war jedes auf seine Art irgendwie auch prägend. Das eine war, mit dem habe ich zusammen Ausbildung gemacht, das war halt eine kommode Art irgendwie, während im Studium irgendwie Geld zu verdienen.
Ja,
Und Australien war dann einfach nochmal eine ganz andere Dimension irgendwie, auch Familienweingut, aber das hatte ja da irgendwie andere Dimensionen.
Ja, ja, klar, das heißt, du hast Familienweingut ja schon mindestens einmal 200 Hektar gefühlt. Ja.
So ungefähr. Wo in Australien warst du?
Also Macedon Ranges in Victoria.
Victoria.
Hanging Rock Winery.
Okay, und dann Nittnaus und diese Umstellungsphase in Richtung Biodynamie, wie war das damals? Wie hast du das erlebt, wenn du da mittendrin warst in diesem ganzen Prozess, wo die plötzlich...
Ganzer Sturm und Drang
zeigt. Alles umdraht haben in Wirklichkeit, weil das war ja schon ein Riesending. Ne? Also wir haben es eh in einige Folgen schon abgehandelt, aber da ist ja quasi die Panobile-Gruppe quasi mit Beratung quasi vom Andrew Laurent damals halt umgestellt und halt alle dann langsam sich in diese Richtung entwickelt. Wie hast du das mitgekriegt, dass ja trotzdem eine Außensicht irgendwie so ein bisschen?
Also das Biodynamische, wenn man vorher keinen Kontakt mit hatte, ist natürlich erstmal ein ganz neuer Horizont, ja, der sich da auftut irgendwie und auch eine ganz eigene Sichtweise, wie man sich dem nähert. Und dann war es aber auch so, das ist grundsätzlich das biologische Pflanzenschutz als solches und eine andere Achtsamkeit und Aufmerksamkeit irgendwie, wie man halt die Weinberge kontrollieren muss und dahinter sein muss irgendwie, damit das einfach auch hinhaut, war dann schon auch echt ein Lernprozess. Und aber gleichzeitig, es ist ja wahnsinnig dynamisch, die Gruppe. Also das ist ja echt, ist mir als Franke nicht so gewöhnt, dass es so schnell und irgendwie so... mit so einer Geschwindigkeit irgendwie voranschreiten kann.
Ja. Ich meine, das war ja auch in Österreich was ultimativ Besonderes, muss man auch sagen.
Ja, also Österreich kann das im Normalfall gar nicht, dieses schnelle Voranschreiten.
Ja, genau. Das ist eigentlich nicht unsere Stärke. Ne?
Echt, ich hätte das jetzt...
Das geht aber, glaube ich, nur im Wein.
ja, genau, das ist der Weinbau ist ein bisschen in der Sonderstellung. Ja, ein bisschen
flexibler als der ganze Rest. Ja, also ich stelle mir schon sehr, sehr spannend vor, zu dieser Zeit dann wirklich dort gewesen zu sein. Aber das heißt, du warst dann bis 2010 plus minus unten.
11 war, also 31.12.11. war so offiziell Ende. Und hat aber dann 2010, also Winter 2009, Winterurlaub 2019 war ich daheim und da war eine Zeitungsanzeige über einen alten Silvaner Weinberg. Und das gesehen und hab den dann, also damals habe ich den Hans noch nicht, ich habe es dann auch gleich im Burgenland erzählt, aber habe den gepachtet. Und hat dann aber irgendwie, das war am Tag, bevor ich wieder zurück nach Österreich gefahren bin, hab den Weinberg angeschaut und dann habe ich mit meinem Ausbilder halt geredet irgendwie und da hat er gesagt, mach das, ich helfe dir, das krieg ich mal hin. Okay, und das fand ich wahnsinnig super.
Spitze.
Und bin dann am nächsten Tag nach Österreich gefahren und dann, also war dann so 2010 irgendwie 3 Tage später nach Südafrika geflogen. Da war ich auch noch zum Praktikum.
Ah, ja, ja.
Craig Hawkins und dann...
Du warst mit Craig zwischendurch. Ja. Naja, bitte.
Das war aber dann damals noch nicht Testerlanger oder schon Testerlanger?
Nee, das war Lammershock, ja.
Lammershock, ja. Klar.
Und war dann, also das hat sich dann so um 1 oder 2 Wochen überschnitten mit Matthias Warnung da gleichzeitig da.
Ah ja.
I see. Klar, macht Sinn.
Gut, der war halt immer unten gefühlt.
Ja, genau. Ja. War längere Zeit ständig.
Genau, und dann halt die 4 Wochen in Südafrika waren dann und dann, ja, von da aus habe ich dann halt irgendwie am Wochenende das so bewirtschaftet, 10 und 11. Und dann, bin ich dann mit 12 halt wieder zurückgekommen und hatte halt gedacht, irgendwie dann habe ich schon 2 Ernten im Keller und dann kann ich schon was verkaufen. Und man kann so langsam anfangen, hat aber irgendwie 2010 war halt echt total kühl und also wahnsinnig spät. Und ich hatte halt so dieses Bild, wie der Wein sein soll, also auf Säure, Frische ausgerichtet. Und es war ein saures und frisches Jahr. Und habe dann halt vom Hans 2 Wochenenden frei bekommen, was ja wahnsinnig nett und hilfreich war.
Ja.
Und das war halt einfach viel zu früh für 2010 irgendwie. Das
okay.
Wir hatten dann irgendwie, also in Klosterneuburg waren es glaube ich 15 und genauso viel Promillsäure. Das konnten wir die ersten 10 Jahre nicht trinken.
Hoppla.
Okay.
Also gibt es auch immer noch den 2010er CK. Und dann hat sich das halt alles wegen so verzögert irgendwie. Dann hatte ich halt irgendwie, so wie es halt so erstmal so angedacht war, ja, da ist schon was im Keller und dann, wenn du daheim bist, dann kannst du so. So war es halt dann nicht. Dann musste ich mir halt am Anfang noch wegen irgendwie, dann habe ich nochmal ein halbes, dreiviertel Jahr in einem anderen Weingut gearbeitet und mein Onkel hat mir dann bei so einem Catering-Service eine Stelle vermittelt, wo ich dann halt im Winter so für Weihnachtsfeiern da wegen aushelfen konnte, was super war. Viele Stunden an einem Tag ist ja dann immer cool, wenn man Geld verdienen will.
Ich wollte gerade sagen, hauptsächlich Geld verdienen will. Ja.
Und dann hat es halt so von da aus sich dann so weiterentwickelt. Und 2012 haben wir dann auch einen ersten Weinberg hier in Gambach gehabt. Mhm. Da habe ich halt so gesehen, ein Tag in der Woche ist noch übrig. Da mache ich das so aus Spaß irgendwie. Oder und habe halt dann 2012 einen Weinberg da gehabt und in Iphofen auch noch einen zweiten dazu bekommen, neben dem ersten. Und Iphofen hat sich aber dann so abgezeichnet, dass es einfach total schwierig ist, zur damaligen Zeit an Flächen zu bekommen.
Mhm. Okay.
Die 20 Winzerfamilien, die halt
wir haben sie das halt aufgeteilt.
Ja. Mhm. Dann habe ich 2013 heimlich hier drei Weinberge gekauft. Irgendwie. Heimlich? Das kaufst du als Paket.
Okay, heimlich wem gegenüber?
Den Eltern erstmal.
Ah, ja.
Die fanden sie so lustig am Anfang.
Ja.
Und dann hat es halt einfach so seine Kreise gezogen. Das war, also diese Terrassenlage war überwiegend von Genossenschaftswinzern bewirtschaftet und die kriegen halt das gleiche Geld wie in der Ebene.
Genau, ja. Das geht sich halt nicht aus. Mhm.
Und waren halt dann auch schon ein wenig älter und dann waren viele einfach froh, dass es das gesehen haben, jemand macht es weiter.
Ja. Ja.
Und dann ist es echt immer mehr geworden und dann waren es 2014, glaube ich, schon vier Tage in der Woche, wo ich da runtergefahren bin.
Mhm.
Und das ist ja eine Stunde Fahrt irgendwie einfach gewesen.
Ja.
Und dann haben wir auch gesagt, es macht keinen Sinn, irgendwie da sind wir 2015 dahergezogen und konnten hier beim Nebenerwerbswinzer im Keller uns einmieten und haben 2014 hier auch die andere dann schon verarbeitet.
Alles klar.
Und dann
darf ich nochmal einen Schritt zurück, gell? Und zwar erstens einmal, hast du immer schon gewusst, dass du zurückkommen willst nach Franken? War das für dich immer klar, auch wie du in Österreich gearbeitet hast? Oder ist das einfach passiert, weil du mal irgendwo diese Anzeige gesehen hast?
Das passiert.
Passiert.
Yeah.
Alles klar. Ja gut, ich meine, das hören wir eh ab und zu einmal, ne? Wenn dann der richtige Weinberg kommt, dann denkst
halt
du,
spannend klingt,
das ist es jetzt halt einfach. Passt, Punkt. Alles klar, das heißt eher passiert als irgendwas anderes. Und was ich nur fragen wollte extra, ist, ab wann ist die Katja dazu gekommen? Weil die muss ja auch mitgenommen haben irgendwie. Oder sie die, who knows?
Nee, das war, also wir haben uns 12 im März kennengelernt, am 30. Geburtstag von meiner Schwester.
Mhm.
Und und ich glaube, dann Kaffee trinken und was weiß ich irgendwie, wie es halt so anfängt.
Ja.
Und dann aber auch relativ schnell auch irgendwie mal einfach so in Weinberg mitgenommen, was die Realitäten halt so sind.
Ja, ja, ja.
Aber es hat irgendwie gepasst, ja.
Das hat sich gleich gesagt, passt, das machen wir allein. Und let's go.
Weil sie ist ja auch wirklich im Weingut komplett involviert, ne?
Ja.
Ja, na, das muss schon passen.
Ja.
Deswegen frage ich.
Nee, es ist auch so eine bewusste Entscheidung irgendwie. Also klar, sie hätte auch die Möglichkeit irgendwie als Erzieherin oder findest du ja auch echt schnell eine Stelle.
Ja.
Aber ich finde es auch ein Luxus, zu sagen, wir frühstücken gemeinsam, wir haben gemeinsames Mittagessen und Abendessen irgendwie.
Ja,
und so lässt sich das halt echt irgendwie am besten einrichten. Natürlich gibt es auch mal Ausnahmen, weil man irgendwie irgendwo ist gerade.
Ja.
Aber mittlerweile finde ich das echt als Luxus, dreimal zusammen zu essen, wenn man das auch so sieht.
100%, absolut.
Aber gut, jetzt sind wir 2014 quasi, mit Katja mittlerweile.
Ja, genau.
Mit die drei Weinberge, die du so ein bisschen heimlich da erworben hast. Was für Fläche ist das dann insgesamt?
Da drüben sind ja die Stücke extrem klein. Also das kleinste ist 380 Quadratmeter und dann sind auch 1000 Quadratmeter schon mal viel oder 1500.
Ja.
Was waren das in der Summe? In der Summe waren das, also bestockt waren es 2000 Quadratmeter, was ich da gekauft habe.
Okay.
Und insgesamt waren es zum damaligen Zeitpunkt ein guter Hektar.
Alles klar.
Und wie geht es dann weiter?
Ja,
verkaufst du da schon was quasi? Weil du hast ja gesagt, ja gut, die erste Ernte quasi, das wäre jetzt ja so geplant gewesen, dass wir das schon mal verkaufen. Das war dann noch nicht so der Fall quasi. Hast du dann mit der nächsten Ernte schon die ersten Sachen mal irgendwo ein bisschen verkaufen können oder ist das erst, hat das erst gedauert?
11 war dann so der erste Jahrgang, den wir so ab 2012, 13 verkauft haben.
Ja.
Und 12 war dann so, war auch ein guter Jahrgang irgendwie. Ja. Mit dem ging es dann echt so richtig los. Es ist dann kurios, dann war ich in London einmal auf der Raw, 2013 meine ich.
Mhm.
Und dann auf dem Weg hierher hat mich dann der Jürgen Hammer von Hammers Weinkostbar damals angerufen. Das war eigentlich so der erste Kontakt und dann der Alex Zürlich und Winnie Kultur irgendwie, das waren so. Und dann,
okay. Also das ist alles schon so früh gekommen quasi gleich direkt.
Ja, das ist, da funktioniert ja dann das Internet ja doch ganz gut irgendwie.
Ja, ja.
wenn irgendwo was ausgegraben wird, dann sieht es halt irgendwie, oder wenn jemand das so postet. Und dann, das war dann schon irgendwie so ganz cool. Und dann kam auch relativ schnell USA vom Boden, der Steven Bitterung ist für uns.
Ja.
Nice.
Und das ist halt echt immer noch super. Und der hat uns wirklich viel geholfen, auch was so zurückstrahlt ist, dann irgendwie nach Deutschland wieder irgendwie. Klar.
Weil das kriegt man ja da mit, was vom Boden macht. Das ist schon was, das hat ein riesen Standing. Ne?
Ja, ja, substanziell auf jeden Fall.
Cool. Aber das heißt, umgekehrt gedacht, der Staat war dann auch schon sehr in dem ganzen, ich sage jetzt mal, Spannungsfeld Naturwein, wenn du auf der Raw schon warst und so. Also war das schon damals von der Stilistik her so in die Richtung irgendwie gehend?
Gleich von Beginn. Also mehr als Schwefel war es nie.
Mhm.
Und also ich habe einen Craig damals im Burgenland, wie er für die Dorle Wein gemacht hat, kennengelernt. Und dann war ich auch echt da oft im Keller, da haben wir zusammen was gemacht irgendwie und werden 2009 vom Hans aus Donnerskirchen Trauben bekommen und haben da zusammen bei der Dorle im Keller ein Blaufränkisch gemacht.
Mhm.
Und da war schon irgendwie, also das stand nie zur Frage, dass es anders wird, weil ich finde, für mich persönlich, ob es jetzt Lebensmittel sind oder auch Wein, irgendwie je natürlicher, umso besser irgendwie. Also, und von daher was.
Und das war damals schon komplett bewusst.
Ja. Cool. Also das musste ich auch oft rechtfertigen und in langen Diskussionen irgendwie.
Das glaube ich, natürlich.
Aber das,
ja. Nie was anderes gemacht.
Nee.
Oft rechtfertigen in der Umgebung oder wo waren die größten Kämpfe, die du austragen musstest?
Naja, das waren ja wohlgemeinte Hinweise oder Ratschläge. Ja. Dann ist es halt mit dem Verkauf am Anfang nicht so gegangen. Oder dann hat der eine halt irgendwie sich da wegen das verglichen mit dem konventionellen Wein und dann war es halt gut gemeint, irgendwie aus der Familie. Oder ich auch mein Ausbilder irgendwie, der hat irgendwie in Dänemark einen Weinberg mit seiner damaligen Frau und dann habe ich gesagt, ich helfe ihm da halt beim Pflanzen oder Drahtanlage bauen und dann sind wir halt da irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Stunden im Auto gesessen und dann durfte ich das halt auch erklären und warum und wieso und wo man es vielleicht nicht optimieren könnte, aber ist alles zugewandt und also nicht irgendwie
nicht best gemeint, aber halt auch nicht wahnsinnig hilfreich.
Naja, das hilft ja immer auch dann irgendwie, dass man es nochmal überdenkt und hinterfragt und das ist ja
fair, du musst zumindest sehr gut argumentieren können dann. Ne?
Ich glaube, dass Reflexion ab und zu mal gar nicht so schlecht ist.
Ja,
das ist natürlich auch richtig, ja.
Yes. Hat es in Franken schon irgendwen gegeben, der das so gemacht hat?
Ja, ich glaube früher ganz viele, aber
aber zu der Zeit, wie du angefangen hast, meine. Hat es da irgendwen anderen gegeben, der in dieses Spannungsfeld Naturwein reingegangen ist, so wie du das wirklich gemacht hast, mit aller Intensität?
Ich glaube, mir waren wahrscheinlich die ersten. Ich glaube, die zwei Naturkinder in Kitzing, die waren gleich oder wenig später irgendwie. Mhm. Die waren, glaube ich, damals noch in London. Ich glaube, vor uns war jetzt keiner da. Mhm. Irgendwie.
Also richtig ist Vorbilder.
Komplett eigentlich.
Ja, dass man sich da auch drüber traut, obwohl es jetzt da in der Region keine Vorbilder gibt. Das finde ich schon immer faszinierend, dass du einfach sagst,
ja komplett.
Sicher mache ich das so.
Naja, es gab keine logische Fortsetzung für mich irgendwie sonst vom biologischen Weinbau. Also zu sagen irgendwie, ich fange jetzt an, Bäckler aufzureißen, irgendwie, das war es nicht irgendwie.
Nein. Es hat auch niemals irgendwie die Überlegung gegeben, das anders zu machen, auch wenn es am Anfang halt vielleicht eben nicht so sofort geklappt hat und nicht sofort so funktioniert hat, war nie irgendwie eine Überlegung, sondern so, ja, okay, gut. Müssen wir nochmal dran arbeiten. Erster Jahrgang war halt scheiße, weil war halt der falsche Lesezeitpunkt. Ja gut, kann man nichts machen. Daraus gelernt und weiter, aber nicht hinterfragt. Oder nicht hinterfragt, ja, aber nicht irgendwie sich gedacht, scheiße, muss ich das doch anders machen.
Nein, da stand nie zur Diskussion.
Okay, cool. Muss man durchziehen, ja. Sehr recht, sehr gut so, ja. Also, vollkommen. Okay, und dann kommt so die erste Schar an Händlerinnen und Händlern. Wie geht es dann weiter? Jetzt sind wir zwar 14, 15, wo es dann beginnt, so quasi mal ein bisschen so Kreise zu ziehen.
Genau, das hat schon da hergezogen gewesen dann, 14, hast du gesagt, gell?
14 die Weinlese und 15 dann da ins Haus. Mhm, ja. Also es ging dann so weiter irgendwie, dann haben wir auch noch mehr Flächen irgendwie dazu bekommen. Und bei dem Nebenerwerbswinzer, wo wir quasi einquartiert waren, da ist es eben auch so, dessen Kinder wollten nicht weitermachen und der hatte relativ früh auch schon mal gesagt, wir können das haben. Mhm. Das haben wir dann irgendwie so gesagt, würde man gerne machen. Und dann war es, glaube ich, so, dass er 16 auch schon seine Sachen bio gespritzt hat, mal so aufs gerade Wohl.
Okay.
Und dann war es halt bei der Weinlese oder vor der Weinlese, war es dann wirklich so, bei uns hat es mit der Nachfrage gepasst und er wollte, glaube ich, nicht mehr so. Und dann haben wir irgendwie die Trauben auch dazu genommen. Und dann ab da halt die Flächen noch dazu bekommen. Und haben halt dann von ursprünglich irgendwie so in einem Raum ein paar Fässer irgendwie dann auch so sukzessive irgendwie das ganze Weingut nutzen können oder zur Verfügung gehabt. Und haben das dann, also kam noch wegen mehr Flächen dazu, immer halt so kleine Stückchen, das sind wir bei 4,8 oder so, das ist ja keine Größe irgendwie. Und haben das jetzt dann auch übernommen, 2020, das Gebäude irgendwie.
Okay, super.
Und hat das von der Größe her auch halbwegs passt für die Hektaranzahl, die ihr jetzt habt, also diese 4,5, 5?
Naja, das, also von der Größe her passt, das ist halt, es ist halt so eine wechselvolle Geschichte. Das war, glaube ich, mal ein Bauernhof so mit zwei Gewölbekellern und dann hat es in den 60er Jahren, wollte da jemand ein Gasthaus machen, das merkt man halt dann da. Dann haben wir halt diesen Gastraum ausgeräumt, als Lagerraum umgebaut und die Küche auch und da stehen halt jetzt Barrix und gibt es einen Neubau aus den 2000ern irgendwie, wo du, als Kellerteil. In der Summe her, von der Fläche her passt es.
Ja.
Aber es ist halt relativ klein und verschachtelt.
Ja, klar, weil halt alles so dazu baut und verstückelt. Ja.
Und ist halt auch, also in normalen Jahren gut, aber wenn dann so wie 2022 so Jahre.
Extra Menge.
Ja, aber auch die lang gären, die dann nochmal ein Jahr länger vielleicht im Fass liegen. Mhm. Also haben wir immer noch nicht gefüllt. Das bringt es dann immer wenig so in Schieflage, das Raubkonzept, aber gut. Wir verkleinern uns wieder wenig, dass das einfach wieder wenig besser passt. Von daher.
Oh, okay, alles klar. Ja. Aber das heißt, jetzt sind es dann trotzdem nur diese 4,5 ungefähr Hektar?
Also
4,8 hast du gesagt, gell?
Ja, mal gucken, vielleicht das noch zu reduzieren. Ja. Okay.
Also das heißt eher wieder auf die 4 Hektar oder wie?
Ja, es könnte von mir auch 5 oder 6 sein, aber was halt da drüben einfach so der limitierende Faktor ist, ist im Sommer der Pflanzenschutz. Mhm. Wir spritzen gerade 1,2 Hektar mit dem Schlauch und dann den Rest mit so einer kleinen Raube. Und das, also wenn ich das vergleiche, Schlauch und Raube zusammen, das sind zwei lange Tage, bis man das gemacht hat, so gespritzt hat. Burgenland, beim Hans habe ich mal mit so einer Nachläuferspritze irgendwie 5 Hektar in 2 Stunden gespritzt.
Ja, also okay.
Und das ist klimatisiert andere, im Dings. Und das ist einfach das Limitierende. Und letztes Jahr, 21, haben wir es gut hingekriegt, haben wir eine gute Mannschaft gehabt. Letztes Jahr war es auch feucht. Da hat es uns total aufgerieben irgendwie. Da haben wir so viel verloren mit Berro. Das kann ja nicht das Ziel sein, zu sagen, ich habe 5 Hektar, aber verliere jedes Jahr 2 oder 3.
Ja, klar. Weil dann kannst du gleich sagen, ich mache einfach nur 3.
Ja.
Und die mache ich gut.
Genau.
Und auch mit dem Klimawandel, wir können nicht alle Flächen mitziehen. Da ist halt die letzten 30 Jahre nichts gemacht worden mit Bodenaufbau oft und Humus und irgendwas. Das kann man da drüben nicht mitziehen, die ganzen Flächen. Da tragen wir ja das Heu mit Büscheln mit der Hand rein. Also
das kannst du vergessen, ja. Verstehe. Mhm. Und das heißt, ihr seid, weil du jetzt gesagt hast, mit Mannschaft und so, ihr habt dann irgendwie halt ein paar Leute, die was euch helfen, aber sonst macht ihr das nur zu zweit oder habt ihr irgendwie fix irgendwelche Leute angestellt?
Nee, wir haben also vier Frauen aus dem Ort, die halt Kinder in der Schule oder im Kindergarten haben und je nachdem, wie das sich halt kombinieren lässt, einen halben Tag mit rausgehen.
Cool, okay. Mhm.
Und das ist eigentlich schon, finde ich, eigentlich super, weil das ist man echt auch flexibel und ich mag das halt auch einfach so, dass das
ist ja super für die ganze Dorfgemeinschaft in Wirklichkeit, weil
komplett.
Das ist ja Win-Win für alle Beteiligten eigentlich. Ja.
Würde ich auch so sehen. Also,
geil. Cool.
Und dann halt ein Nachbar, der uns immer ein wenig hilft und von dem wir den Betrieb übernommen haben, der hat uns lange Jahre auch geholfen. Also und ab und zu mal einen Praktikanten, aber ich glaube, zieht es, glaube ich, manchmal auch eher dahin, wo es nicht so steil ist.
Fair, ja. So, apropos steil, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen diskutieren, wie es bei dir ausschaut. Also wir sind jetzt ein bisschen vorbeigefahren an ein paar von den Lagen, das heißt, wir können uns jetzt bildlich vorstellen. Aber für alle, die jetzt kein Bild vor Augen haben, wenn wir von Gambach und generell von Franken sprechen, wie schaut es denn da aus? Also bei dir in dem Eck herum.
Also wir liegen am Main, der also von Würzburg Richtung Norden fließt und ist eigentlich da so direkt am Main gelegen, die letzten Weinberge. Mhm. Dann erst wieder direkt am Main liegend weiter westlich irgendwie, wenn er wieder Richtung Süden fließt.
Ja.
Und es ist eine der wenigen terrassierten Lagen, die es in Franken noch so gibt. Da gibt es Richtung Bamberg, in Zeil oder Sand am Main noch was und dann halt Klingenberg da unten. Mhm. Und haben das große Glück, dass bei uns in der Lage der Übergang vom Muschelkalk zu Sandstein ist.
Ja.
Und haben da beide Böden, auf die wir zurückgreifen können. Ja. Und ist eigentlich keine große Lage irgendwie, das sind 7,5 Hektar in der Summe. Und war, glaube ich, historisch gesehen noch nie wirklich eine der berühmten Lagen.
Ja.
Also so wie Würzburger Stein oder Rüdelseer Küchenmeister oder Eschendorfer Lump. Was aber, finde ich, unterbewertet ist. Also,
ja.
Und bietet halt durch diesen Übergang von den beiden Bodenarten eine wahnsinnig kleinräumige Bodengegebenheiten. Und wir haben am Anfang irgendwie wirklich jede Parzelle separat ausgebaut und selbst Nachbarzellen haben unterschiedlich geschmeckt.
Ja.
Also das ist wahnsinnig spannend, weil das halt auch der Seloana extrem gut kann, diese Feinheiten irgendwie zu zeigen. Und das ist dann schon ein cooler Spielplatz, aber halt arbeitsintensiv irgendwie.
Ja, extrem. Mhm. Ja. Aber du siehst schon, weil wir sind ja da jetzt da quasi mein nördlich aufwärts da entlang gefahren. Und du siehst schon, dass der überall alles eigentlich flurbereinigt ist und dann bei euch ist das alles noch komplett kleinteilig.
Ja.
Und das ist halt schon, also vielleicht auch ein bisschen Glück, dass das halt eben nicht so die bekannte Lage war, wo halt nichts gemacht worden ist, blöd gesagt. Weil das ist alles noch wirklich, da schaust drauf und du siehst, eigentlich ist da ein bisschen Trockensteinmauer und da ist schon der kleine Weingarten drinnen und dann ist noch irgendwie ein Baum daneben und dann ist schon wieder die nächste Parzelle. Ja. Und das
winzige
ist ja alles
Parzellen natürlich.
Mini.
Es schaut nach unendlich viel Arbeit aus.
Ja, ich glaube, es schaut nicht nur so aus.
Du schaust das an und du weißt schon, das ist ein Hocken. Aber es schaut halt auch wirklich, wirklich schön aus. Ne? Also mit diesen Trockensteinmauern, das ist halt so, wie es da diesen Weinbau vorstößt eigentlich in der romantisierten Version.
Hm.
Bis du dann selber aufgekreuzen musst, dann ist es nicht mehr so romantisch mit Sicherheit. Aber es schaut halt einfach extrem schön aus und natürlich sau steil da auf. Also richtig wild.
Ja, das ist es aber auch. Ich glaube, das war auch, aber was den Reiz für mich ausgemacht hat. Dieses also nicht flurbereinigt und diese, auch so am Leitergebirge irgendwie diese Kulturlandschaft, wo halt dieser Wechsel zwischen, dann ist zwischendurch mal ein Acker und dann ist irgendwie mal Brachfläche und dann sind halt hier mal Büsche und also das ist schon irgendwie auch wahnsinnig bezaubernd und nicht flurbereinigt, das ist halt gleichzeitig auch irgendwie diese kleinräumigen Bodengegebenheiten und alles andere ist ja nivelliert auf Dutzende Hektar irgendwie, weil so viel Boden bewegt wurde.
Ja. Hm. Was sind die, oder nein, erzähl mal. Sorry, ich würde dich unterbrechen.
So schön wie die Weinberge sind. Also ich glaube von Pflanzengesundheit super irgendwie. Das ist auf der anderen Mainseite ist ein relativ breites Flusstal. Aber das sind halt so ein paar Gemüsebauern, die im Sommer irgendwie nach spanischem Vorbild irgendwie so mit Plastik hantieren. Man arbeitet zwar in einer schönen Gegend, zieht aber hat da keine schöne Aussicht. Irgendwie.
Also du meinst, es wäre angenehm, wenn wenigstens auf der anderen Seite auch so schöne Aussicht wäre und nicht du dann denen beim Plastik drüberlegen zuschauen musst.
Aber gut, das ist auch eine Form, jeder sucht seinen Weg. Irgendwie.
Ja, klar. Aber es ist natürlich schade, wenn du da stehst und quasi da im ultimativen Handwerk quasi bist und dann schaust drüber und das ist halt so ein Mittel.
Mhm. Jetzt würde mich natürlich interessieren, du hast gesagt, ihr habt ursprünglich alle Parzellen unterschiedlich ausgebaut. Was ist der große Unterschied zwischen dem, was der Silvana macht auf dem Sandstein und dem, was der Silvana macht auf dem Muschelkalk?
Also Muschelkalk finde ich immer wesentlich charmanter irgendwie. Der hat füllt den Mund wegen mehr aus, ist wegen cremiger und die Säure ist besser abgepuffert. Hat vielleicht auch einen feinen Nerv und ist immer wegen vielschichtiger. Und Sandstein finde ich wesentlich geradliniger. Die Säure ist präziser und ist auch im Mund einfach nicht so ausladend.
Mhm.
Also wird es vielleicht, wenn man mehr Alkohol hat, aber halt bei unserer Stilistik jetzt sind. Und Es ist nicht weit auseinander voneinander entfernt, irgendwie 200-300 Meter, aber diese Wahnsinnsunterschied zu sehen und halt jetzt in dem GK die Kombination, also das ist also
das ist schon cool, spannend, dass die Spielfläche hast und die beiden da wirklich dann schön kombinieren kannst. Da.
Ja. Ja. Weil das macht ja in der Kombination der Lavis, das erklärst, macht es ja schon Sinn, dass ich das einfach im Endeffekt sage, ja passt, ich will eigentlich von beiden so ein bisschen was drinnen haben, perfekt. Ne? Das ist so nicht die nur Säure-Ding, sondern schön abgepuffert, weil ich halt ein bisschen den Kalkanteil habe und gleichzeitig habe ich eine leichte Auskleidung, aber halt nicht voll. Also es macht schon Sinn, ja.
Ist doch Wahnsinn irgendwie. Ja. Ja, wir haben da 2016 einen Weinberg, also das, jeder Weinberg hat ja dann, nachdem er so übernimmt, irgendwie echt so seine eigene Geschichte auch, bis man den wegen so verfolgt und einordnen kann. Und man konnte dann auch immer echt klar beim Fassproben sagen, irgendwie erstes Jahr Umstellung, irgendwie hat man geschmeckt, das war noch relativ. Also, und ist dann erst immer, hat mehr Tiefe bekommen mit längerer Dauer der also biologischen Bewirtschaftung. Ja. Und 2016 haben wir einen Weinberg gekriegt, der unten an der Straße in den Terrassen ist, so mittendrin. Und der ist halt echt, wie sich rausgestellt hat, irgendwie am Übergang vom Muschelkalk zu Sandstein. Und der war im ersten Jahr gleich, hier bin ich, und hat sich gleich oben eingeordnet. Also das war Wahnsinn zu sehen, diese in einem Weinberg gleich die Kombination, wo das vereint ist. Der hat es echt irgendwie gleich mal
sehr cool. Also ganz ehrlich, wenn du dann so ein Stickel dazu kriegst und dann das erste Mal den Most im Keller hast, das muss schon extrem cool sein, oder? Wenn du denkst, ja, jetzt habe ich wieder was richtig Gutes dazu gekriegt. Ja. Hast du da so ein bisschen Sachen ausgesucht aus diesen Terrassenlagen, die du dazu genommen hast? Also hast du da Sachen einmal liegen lassen, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt vielleicht nichts für mich? Oder hast du eher geschaut, dass du wirklich zusammensammelst oben?
Also es gab eine Zeit, da haben wir wirklich alles mitgenommen.
Ja. Irgendwo muss das Wachstum mal her, ist ja klar.
Und jetzt zeigt sich einfach halt, was gut ist. Und also wir haben jetzt am Schluss auch irgendwie was ausgelassen, weil es halt von den Rebsorten nicht gepasst hat oder im Pachtvertrag nicht verlängert irgendwie. Und dann sind auch echt ganz kuriose Sachen dabei. Irgendwie ein Stückchen, das ich so eigentlich ganz gern gemocht habe, irgendwie von den Zahlen super, 50 Jahre alt, steil. Total hohe Pflanzdichte, 7000 Stück, glaube ich, auf dem Hektar, müsste eigentlich passen. Ja. Aber der hat es nie geschafft, so irgendwie von Basis zumindest zur mittleren Qualität zu kommen. Der war immer so über der Basis nach oben orientiert gestanden, aber weiter hat er es nicht geschafft.
Ja.
Und dafür ist halt dann irgendwie so der Aufwand echt zu groß irgendwie.
Ja, klar. Man muss dann auch sagen, okay, gut, dann hat gut ausgeschaut, aber vielleicht doch nicht. Ja.
Schade um das Stückle, das hat einen eigenen Charakter gehabt, aber es war halt nichts, was so irgendwie dann
so richtig ausgestanden ist. Ja.
Und dann sind wir schon beim Rebsortenthema, das du gerade angeschnitten hast. Silvaner dominiert ja ganz, ganz klar. Hast du irgendwas einmal umveredeln müssen oder war alles, was du da mitgenommen hast an Silvaner, immer schon Silvaner?
Silvaner war schon immer Silvaner. Also wir haben auch echt, ich habe noch keinen Silvaner gepflanzt, weil immer alte Flächen dazukamen.
Ja, spitz.
Also für was? Wir haben in den Terrassen einen Müller auf Spätburgunder umfädelt. Oder zwei Müller eigentlich. Einen im Selbstversuch während Corona irgendwie. Das war, abgesehen von dem ledierten Finger, auch sonst nicht so erfolgreich.
Hoppla. Man muss es mal probieren.
Ja. Gut, es war nicht meiner, es war der vom Praktikanten. Aber also. Aber und ansonsten haben wir dann halt irgendwie so relativ klassisch ein bisschen Müller-Dürger noch, was es da gab. Und Spätburgunder, zwei Parzellen, die jetzt dann eben mit der Umveredelung, und dann haben wir noch eine neu ausgepflanzt und Riesling noch. Das muss man ja wirklich sagen, das ist echt cool, weil da gab es, glaube ich, also wir haben viele Weinberge, die so in den 70ern gepflanzt worden sind irgendwie, das war dann anscheinend nochmal eine Generation, die irgendwie, da gab es anscheinend eine Auszahlung noch.
Ja.
Also der Nachbar hat es erzählt irgendwie, da waren die Auszahlungspreise bei den Genossenschaften so, das hat für eine vierköpfige Familie für einen Winterurlaub und für einen Sommerurlaub gereicht irgendwie. Okay.
Das ist halt weit vorbei.
Ja. Und da haben die halt nochmal echt neu angelegt. Da gibt es viele Weinberge, die so alt sind. Aber ganz klassisch halt. Und deswegen gibt es auch so wenig neumodischen Schnickschnack da irgendwie. Ungenannte Rebsorten.
Ja.
Und,
sehr diplomatisch.
Und können da halt echt auf viele alte Silvaner Weinberge zurückgreifen. Irgendwie,
ja, so cool. Ja. Es hilft natürlich schon extrem. Was ist die ödeste Lage, die ihr habt?
Das sind zwei Parzellen irgendwie, die 1931 und 1932 gepflanzt sind.
Okay. Wild.
Aber das ist halt echt leider nur 380 Quadratmeter.
Ja.
Und das andere 280.
Da kommen wahrscheinlich gefühlt halt drei Bären, die da mehr oder weniger draufhängen. Das war's dann.
Naja, das Ziel ist es, so ein 110 Liter Fass voll zu kriegen irgendwie. Das gelingt auch meistens. Okay.
Es gibt 110 Liter Fässer? Das ist wirklich, wirklich, wirklich klar.
Ja.
Süß.
Vom Hans.
Ah ja, bitte.
Ehemals mit Süßwein voll gewesen.
Ah, für Süßwein. Ja gut, das macht natürlich Sinn, gut, weil da brauche ich auch sehr kleine Fässer, weil da kriege ich auch nichts zusammen.
Hast du schon mal ein Eiswein im 200 Liter Fassel gesehen?
Nein. Ja, eben. Ja. Aber ich habe immer gedacht, das alles drunter ist dann irgendwie Glasballon und das war's. Ja, wieder was gelernt.
Ja, na siehst.
Naja, das ist so ein halbes Barrique, glaube ich.
Ja,
also
so quasi.
Gibt da irgendwie so, wie auch immer das heißt.
Witzig. Süß. Und das Arbeiten mit Silvana, ich meine, das war halt klar, wenn du zurück nach Franken gehst, dann wird wohl viel von deiner Arbeit aus Silvana bestehen. Aber so grundsätzlich, wie ist dein Verhältnis zu der Rebsorten?
Positiv? Nee. Ich mag die total gern irgendwie und finde es halt einfach auch spannend, weil es eben so transparent ist, den Boden zulässt. Und ich glaube, es ist halt einfach eine regionale Rebsorte. Aber ansonsten, glaube ich, hätte die das auch das Zeug für eine große Rebsorte, weil man sicher gut Süßweine davon machen kann und hochwertig halt dann im klassischen Sinn mit 12 oder 12,5 Alkohol und aber auch auf der Suche nach dieser Frische ist irgendwie, dass die einfach irgendwie mit Charakter und Substanz da ist, wenn man halt ein bisschen aufmerksamer ist, wenn man den Ertrag hochfährt auf 90 Hektoliter, glaube ich.
Wird es halt schwieriger.
Ja. Aber da wird es fast überall schwieriger, muss ich sagen.
Das stimmt, ja.
Da ist die Rebsorten dann schon ein bisschen wurscht.
Ich muss da jetzt auch gleich nochmal kurz reingehen in dieses Rebsorten-Thema, Silvana-Thema. War da das von Anfang an schon klar, dass Silvana diese geile Rebsorte ist? Weil als Außensicht jetzt, weil ich sage, ja passt Silvana, mein Erstgedanke Silvana war halt, wenn es so hin und wieder mal halt so im klassischen Sinne, wo ein Silvana mitkostest, ist es halt meistens, weil sich keiner darum kümmert, halt langweilig. War dir schon bewusst, wie du quasi begonnen hast und die ersten Weinberge gekriegt hast, so geil, Silvana, das ist ja die urgeile Rebsorte, oder hast du es erst gemerkt, wie du dann selber damit gearbeitet hast?
Ich weiß gar nicht, wie man zu so einem Eindruck kommen kann.
Gab man da schon mal Beispiele?
Ich hatte in der Tat auch so ein Negativ-Erlebnis während der Ausbildung. Irgendwie halt mal ein Wein von einem Kollegen damals getrunken. Silvaner Kabinett irgendwie mit 13,5 Alkohol. Oh. Das war so dick.
Ja.
Also da ist dann nach dem Achtel irgendwie schon der Spaß vergangen.
Ja.
Und dann halt mit dem Greg da irgendwie immer so im Austausch gewesen. Und da war halt einfach so dieses Bild, das muss auch mit frisch und klar und präzise muss es gehen irgendwie. Also das war für mich nicht vorstellbar, dass es nicht funktioniert irgendwie. Weil
okay.
Aber du brauchst trotzdem diese Vorstellungskraft. Also ich finde das cool.
Ist schon stark, ja. Voll.
Weil gerade wenn du diese Negativbeispiele kennst.
Ja, aber jetzt, wenn man es andersrum sieht, was sonst? Riesling, klar, ja, aber Müller deckt halt qualitativ nicht so die Bandbreite ab. Dann bleibt ja schon immer viel übrig von den traditionellen Rebsorten.
Und dann gleichzeitig sagen, ja passt, ich habe da jetzt eine Parzelle mit alten Silvanerreben.
Und die haue ich jetzt
und
weg.
Dann, es geht halt auch wieder nicht. Ne? Also wenn du halt da an Rebmaterial kommst und wahrscheinlich, so wie du es erzählt hast, es wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht so leicht gewesen, dass du sagst, so nein, Silvana interessiert mich jetzt nicht, ich suche mir lieber die genauso gute alte Riesling-Parzelle, die kriegst du halt auch wahrscheinlich gar nicht, oder?
Gibt
es halt
dann
wahrscheinlich gar nicht.
Nicht wirklich, ja.
Nee, also das wirklich, das war halt in den 70er Jahren in vielerorts die Flurbereinigung, das ist so ein, also alterstechnisch so ein limitierender Faktor irgendwie. Und die ist 58 gepflanzt, das war halt da schon eine Ausnahme, der Silvana Weinberg. Und das war halt dann, weil das schon mal irgendwie 15, 20 Jahre älter war als vieles andere und halt irgendwie eng gepflanzt und irgendwie krumm und bucklig wegen, das war halt irgendwie so einladend. Und
Da musst du schon nehmen. Das,
das macht schon Sinn.
Gut, umso schöner dann, wenn du merkst, ja, Silvana kann das eh, wenn man es richtig macht.
Ja, umso besser. Ja, wie viel Prozent ungefähr von der Rebflächen sind Silvana und was ist der Rest?
Silvana sind so 70% und 70. Dann haben halt, also Spätburgunder, Müller und Riesling gleich auf. Wahrscheinlich ist jetzt der Riesling ein bisschen weniger, Spätburgunder und Müller ein bisschen mehr irgendwie. Mhm.
Und Spätburgunder, hast du das von Anfang an dann schon irgendwann mal eine Parzelle Spätburgunder irgendwo dazugekriegt oder war das nur über das Umveredeln dann quasi?
Nee, wie man dann 2016, wie wir die Trauben von dem Nebenerwerbswinzer bekommen haben, da waren auch Spätburgunder dabei. Und da haben wir 16, also das war ein relativ mengenmäßig ein guter Jahrgang, haben wir 16 ein Rosé draus gemacht und als Bettnat probiert. Das war so der erste Schritt. Und aber eigentlich, Rotwein hat irgendwie gefehlt. Und dann habe ich natürlich irgendwie, weil halt im Burgenland Blaufränkisch irgendwie so in Betracht gezogen, aber das ist ja dann so richtig auch nicht verwurzelt, dann hat sich es einfach mit dem Spätburgunder so ergeben irgendwie. Ja, ja. Und bin ich auch glücklich mit.
Ja, Gambacher Blaufränkisch.
Ja, wäre schon geil, ja.
Ich darf es gar nicht Lemberger nennen, weil du warst 5 Jahre in Österreich, du musst Blaufränkisch nennen. Es ist verboten, etwas anderes zu machen.
Du darfst es ja gar nicht mehr aussprechen.
Ja, ganz genau.
Es wird dann da, glaube ich, gleich wieder aus dem Wortschatz gestrichen quasi.
Der Vater Hans Auffer.
Ja, genau. Die Blaufränkische Polizei. Sehr schön. aber das heißt, Spätburgunder jetzt gibt es schon Spätburgunder, nicht nur als Rosé.
Nur Spätburgunder. Ja, ja. Ja.
Das heißt, ich habe dann gesagt, okay, gut, spannend, mal gespült und dann gesagt, okay, jetzt wollen wir wirklich Spätburgunder machen.
Weil ich glaube, habe ich noch nie gehabt tatsächlich. Also ich kenne, glaube ich, nur deine Silvana.
Ich glaube, ich habe auch nur Silvana im Glas. Oh ja, Müller-Thurgau habe ich glaube ich auch mal gehabt.
Ganz genau. Aber ansonsten, also ich kenne nur Weiß von dir, deswegen die neugierige Nachfrage.
Ja, das war auch die ganze Zeit nicht viel. Das waren immer so 600 Liter. Ja, jetzt ist es mit der Umveredelung wegen mehr waren. Also ja. Es ist, ja, andere lachen ja darüber, über die Mengen. Aber nee, das sind so, ja, irgendwie 800 oder 900 Liter oder sowas.
Okay, ist klar. Was mich so interessieren würde, wir haben vorher schon ganz kurz über dieses Händlerinnen- und Händlerstrukturthema gesprochen. Einerseits, wie viel Land bei dir im Export? Also was geht raus in die Welt und was bleibt in Deutschland ungefähr?
90 Export und 10 Deutschland. So. Mhm. Also ich weiß es nicht genau, aber so würde ich es jetzt ungefähr einschätzen. Irgendwie. Mhm.
Ja, macht Sinn. Und wie bist du zum Moritz gekommen, also zum österreichischen Importeur? Zu Weinskandal.
Wir waren bekannt durch Panoble, der hatte damals
Panoble. Der hat das ganze Panoble-Presse
und sonst gepusht, das
gemacht, ja. Und Kommunikation gemacht. Ja.
Und dann waren wir aber vorher in Österreich erst noch beim Leo Kiem, kann das sein? Mhm. 2 Jahre oder so. Und dann hat sich im Anschluss dann so ergeben, habe ich Moritz halt mal gefragt irgendwie und dann sind wir dabei, war ein Skandal mit reingerutscht.
Ah, okay. Ja, sehr, sehr cool. Ja, es ist immer spannend, wie dann die Leute zusammenkommen tatsächlich. Also gerade im Naturweinbereich natürlich nur mal ein bisschen anders als in der großen, weiten, konventionellen Welt. Funktioniert dann doch ein bisschen anders. Aber es ist ja spannend, wie bald der Moritz auf die ganzen Sachen draufkommen ist.
Ja, natürlich.
Mega. Ich meine, wenn ihr dort nur dazu die Connections habt über Panobile, macht es natürlich nochmal extra Sinn. Eh klar, aber trotzdem.
Jetzt nochmal auf das Export-Thema drauf, wo seid ihr überall? Weil wir haben jetzt vorher schon mal kurz geredet, so ein bisschen USA, Österreich, Schweiz. Ja. Was sind sonst noch Länder, wo ihr hinliefert?
Also Europa, also Westeuropa, wenn man so sagen will, Italien, Frankreich, Portugal, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland fehlt zu wenig.
Okay.
Also das ist kurios irgendwie, da hat sich nie so richtig irgendwie eingebucht.
Voll, weil eigentlich, normalerweise ist ja meistens, wenn es zu Dänemark hast, dann entwickelt sich das irgendwie so, zuerst mal Schweden als nächstes und dann kommt irgendwie der Rest dazu.
Ja, genau.
Lustig.
Ja, das ist irgendwie komisch. Also es gibt ja irgendwie so Länder, da irgendwie so der Wurm drin oder da wird es nie was und bei anderen irgendwie, Und dann ist es halt in Asien noch ein bisschen irgendwie Japan und Singapur und Kanada noch irgendwie.
Ah ja, Kanada dabei. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen rausgehen in die Weingärten.
Ja.
Also Bio von Anfang an, ganz klar. Nie was anderes als Schwefel hinzugeben, auch ganz klar von Anfang an. Das Thema Biodynamie, war das in irgendeiner Form einmal dabei? Und auch zertifizierungstechnisch, wie schaut es da bei euch aus?
Seit letztem Jahr sind wir Naturlandmitglied. Mhm. 2013 haben wir uns zertifizieren lassen für EU-Bio.
Ja.
Und dann war das aber die Überlegung einfach irgendwie, dann ist der Weinbau klar zertifiziert,
mhm,
und im Keller mache ich nichts, da brauche ich keine Zertifizierung.
Mhm.
Und dadurch, dass wir halt konstant gewachsen sind, hat man halt dieses Dilemma, dass man dann diesen Zeitversatz immer hat, ja. Umstellung Dingsbums,
ja,
haben wir uns dann halt gespart, weil sonst wäre das im Keller, glaube ich, echt irgendwie ein ewiges Gefrett gewesen.
Ja.
Und jetzt sind wir eigentlich so in einer Sättigungsphase, wo wir halt nicht mehr wachsen, und jetzt lassen wir den Keller halt auch mit zertifizieren durch Naturland. Und Biodynamie, ich finde es ein interessantes Thema, aber ich glaube, ganz in voller Tiefe drauf einlassen könnte ich mich nicht, weil ich mich nicht in allem wiedersehe. Und dann ist es auch so eine praktische Seite, irgendwie diese Präparate in den Terrassen auszubringen.
Mega Zach, ja.
Wir blasen eh schon, dass wir rumkommen irgendwie, ja, und dann das noch obendrauf. Das war einfach so eine praktische Überlegung auch, aber ich glaube, wenn, dann wird man vielleicht eher in eine andere Richtung uns bewegen und mit Komposttee und in die Richtung einfach schauen, dass wir da was machen irgendwie.
Aber hauptsache nicht, also das ist jetzt noch nicht irgendwie aktuell im Gespräch.
Nee, unten im Keller gibt es so eine Versuchswurmfarm irgendwie. Und den Wurmtee, der da rauskommt, den haben wir halt für Tomaten und Zimmerpflanzen und was weiß ich schon irgendwie so verwendet.
Ja. Wurmtee, aber, das ist
es. Aber im großtechnischen Maßstab jetzt noch nicht irgendwie.
Ja, okay.
Also das kann man ja dann auch irgendwie vermehren, die Mikroorganismen, und irgendwie so mit Sauerstoff und Melasse und irgendwas so hochfahren, die Menge.
Okay,
auch schon gebaut, aber noch nicht genutzt.
Ah, in der Umsetzung quasi.
Ja. Okay, aber du hast es schon bastelt.
Ja.
Die Wurmfarm.
Aber natürlich spannend, dass du sagst, ja, du hast das ganze biodynamische, diesen Aufbruch da bei den Panobiles gesehen.
Genau,
und
deswegen
sagst,
auch meine Nachfrage.
Ja, cool, aber nicht meins. War das damals schon klar, dass du gesagt hast, ja, okay, ich kann manche Ansätze verstehen, aber sehe ich halt nicht so, oder ist dir das erst später im eigenen drüber nachdenken dann bewusst worden?
Naja, ich meine, diese Pflanzentees irgendwie, ob Kamille und Dings, ich glaube, diesen Wert sehe ich schon auch, und dieses Hornmist und Hornkiesel, da sehe ich schon was drin irgendwie, und wahrscheinlich ist der Wurmtee nicht so weit weg von diesem Hornmist in einer gewissen Weise. Der Überbau, der Gedankliche, das Esoterische dahinter irgendwie, da weiß ich nicht, ob ich mich bei allem wiederfinde irgendwie so.
Ja.
Diskutieren wir ja immer wieder, können wir auch nachvollziehen, weil das funktioniert auch nur, wenn du dich da hundertprozentig wie drinnen wiederfindest, weil sonst ist halt dann am Schluss nur so, dass du das halt machst, damit du das draufschreiben kannst. Ne?
Das musst du schon wollen.
Es gibt ja dann immer nur die zwei Seiten, entweder die was da hundertprozentig dahinter stehen und das vollumfänglich leben und machen, passt, super, cool. Und dann gibt es die anderen, die halt das draufschreiben, damit sie es draufschreiben. Aber
ich finde, es gibt schon auch zwischendrin die Pragmatiker, die halt einfach sagen,
stimmt,
ich kann es nicht hundertprozentig nachvollziehen, wieso das so gut
aber
funktioniert,
ich die
aber
guten
ich sehe, es funktioniert, das, was ich da jetzt mache, extrem gut, und deswegen passt das für mich so, weil ich es am Schluss einfach im Wein sehe. Und da sage ich auch fair enough.
Ja, natürlich. Aber die sind ja oft dann auch eben nicht zertifiziert, sondern du wendest halt dann einzelne Sachen, so wie du sagst, mit einem Wurmtee oder so kann ich mich anfreunden, dann könnte man ja genauso sagen, ja, das sind halt Elemente, die ich mir da irgendwo von mir aus rausziehe oder sonst was, aber halt nicht das gesamte Ding.
Ja.
Also das ist einfach der Gedanke irgendwie, wenn man, es widerspricht dem ja eigentlich, weil es irgendwie immer so an die Person und persönliches Ausbringen gebunden ist. Aber wenn wir jetzt eine Drohne zum Beispiel hätten oder wenn es da einen Dienstleister gäbe und man könnte manche Sachen einfach wegen unkomplizierter ausbringen in den Terrassen, dann würde man da vielleicht in kleinen Schritten uns in die Richtung auch wegen bewegen irgendwie.
Ja.
Aber so ist es einfach echt dann irgendwie, es ist ein Klopper irgendwie nochmal obendrauf.
Ja,
und dann ist es einfach so, wenn du dann sagst, irgendwie, dann du willst es machen und dann in aller Konsequenz und dann schaffst du es nicht, oder ist es immer so ein Gewaltakt?
Ja.
Das sehe ich gerade noch nicht irgendwie.
Ja.
Es widerspricht es ja. Wenn du das Gefühl hast, du musst unendlichen Druck anwenden, damit sich das irgendwie ausgeht, du hast
das
eventuell zwingend Zeit für andere Sachen dann. Also, es ist immer abwägen.
Es widerspricht sich komplett mit dem Gesamtzugang eigentlich, der ja schon einer ist, der
positive Energie geht.
Ja. Schön gesagt, ja. Genau.
Schon so
ein bisschen. Das geht sich halt nicht hundertprozentig aus.
Siehst du, das würde ich auch noch fragen. Wie seid ihr eigentlich zu dem Haus da gekommen, wo wir jetzt drinnen sitzen? Das ist ja euer Familienhaus eigentlich.
Gute Frage, wie war das irgendwie? Wir haben halt rumgehört, wo man was mieten kann und dann hat sich das so ergeben, dass das gerade, also der Vormieter ausziehen wollte und dann, ich finde das ja irgendwie für Kinder super irgendwie.
Ja, optimal.
Also der Fritz, wie der klein war, irgendwie, der ist ja nicht früh runtergekommen und ist in die Küche, obwohl er Essen liebt, irgendwie zum Frühstück, der ist raus in die Steinchen und war da stundenlang in diesen kleinen Kieselsteinchen im Hof gesessen und hat.
Ist das süß? Ja, es ist natürlich schon sehr, sehr schön da heraus. Ne? Also ihr seid ja wirklich quasi am Waldrand da. Also ihr habt auch so eine Häuserreihe noch über euch und dann ist quasi schon Waldrand. Wie viele Leute wohnen da in Gambach?
12 bis 1400, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen.
Okay, also wirklich klar und gemütlich.
Ja. Voll. Ja. Schon ruhig da, oder?
Ja. Oh, ja, und vor allen Dingen, wenn man da oben die Straße gleich durch den Wald durchläuft, dann ist man in 10 Minuten auch in den Weinbergen oben.
Ja, voll. Ja. Also das, eben, ist ja wirklich, also wir sind vorbeigefahren und dann biegst du einmal ab
und dann bist du
schon
oben.
Bist schon herum. Ja, genau. Ja. Schön. Was ich noch fragen wollte, weil wir vorher so ein bisschen das ganze Thema angerissen haben, jetzt eh schon mehrmals quasi, es war klar, nichts machen außer Schwefel. Warum Schwefel schon quasi? Oder war das ein Thema, dass du gesagt hast, okay, gar nichts mal zuerst rein, weil oft hast du ja dieses Zero-Zero-Thema und dann entwickelt man sich weiter? Oder war das bei dir so, dass du von Anfang an gesagt hast, Schwefel, da möchte ich nicht dogmatisch sein, sondern das braucht es?
Also so, genauso wenig wie das, also das irgendwas reinzukippen, keine Option war, war es aber auch ohne Schwefel keine Option.
Okay.
Also, und dann sind halt die Mengen auch irgendwie zu klein und zu hart erarbeitet, irgendwie, dass man irgendwas mal so laufen lässt.
Ja.
Wir haben zwischendurch auch schon ein paar Sachen mal ohne Schwefel abgefüllt und hatten letztes Jahr im Frühjahr 2016 der Müller ohne Schwefel aufgemacht. Der war grandios. Der hat so gestrahlt und der war so frei irgendwie und frisch. Also da habe ich mir dann auch wieder gedacht, vielleicht sollte man mal öfters wieder irgendwie ein wenig probieren. Aber man hat halt die Garantie nicht und das, da traue ich mich vielleicht auch nicht irgendwie und dann wird es ja doch irgendwie um die halbe Welt geschippert.
Das ist schon dann halt ein enormes Risiko, was du da irgendwo dann mit ins Spiel bringst für das, dass du da das ganze Jahr in Steilstlagen drinnen stehst, in die Terrassen und da nur Handarbeit, weil was anderes geht sowieso nicht. Und dann sagst du, na gut, den letzten Schritt quasi, den überlasse ich dann ein bisschen im Zufall. Das ist halt...
Ja.
Das ist aber auch die Überlegung, da.
Verstehe.
Aber ich und sehe es aber auch gleichzeitig, wie großartig Weine ohne Schwefeln auch sein können und wie der Unterschied ist zwischen vorm Schwefeln und nach der, also es sind ja nur Mini-Dosen, aber trotzdem, den Unterschied schmeckt mir ja trotzdem. Also es ist, ich sehe es.
Ja. Ich wollte gerade sagen, wie gehst du vor, wie schwefelst du quasi? Ist das einfach nur vor der Füllung minimal oder gibt es da irgendwie ein anderes Konzept?
Eigentlich vor der Füllung minimal ist so das Konzept irgendwie. Kann sein, wenn man mal irgendwie einen Wein umzieht und man hat das Gefühl, oh, der bräuchte jetzt gerade irgendwie, dass er da schon mal irgendwie was kriegt, aber das ist so eher die Ausnahme.
Und sonst Kellerarbeit, also generell, was passiert mit den Silvaner, wenn sie zu dir kommen? Bei der Lese.
Wir pressen alles als Ganztrauben.
Also alles.
Mhm. Ja. Und für die Basissachen eigentlich so eine alte Spindelpresse irgendwie.
Mhm.
Und für die besonderen Sachen wie Rosenrein oder Himmelslücke oder den GK oder Zika, da pressen wir mit einer Kaupresse. Da haben wir zwei verschiedene. Und dann kommt der Saft am nächsten Tag in die Fässer und vergärt da und bis zur Füllung bleibt eigentlich da drin, auch auf der Vollhefe dann.
Reduzierte Kellerarbeit.
Ja, klar. War jetzt nichts anderes zu erwarten.
Ja, also. Aber ich habe es trotzdem immer gerne erzählt.
Ja, natürlich.
Jetzt müssen wir ganz kurz zum Rosenrein kommen. Wir haben natürlich das Sortiment durchgeschaut bei Weinskandal.
Ja.
Und das ist der Weinpreis, der am allerärgsten aussticht. Was ist der Rosenrein? Erzähl mal von dem.
Ist das einfach der mit den ganz alten...
Ja, ganz genau. Ist es einfach... Okay. Ja. Okay. Wir haben uns gedacht, dass es irgendwas ganz Besonderes sein muss. Weil der ist dann schon einmal höher gestellt als alle anderen.
Für Weinskandal, glaube ich, 90 Euro oder so.
Ja, ganz genau.
Ah, da muss irgendwas Spezielles drin sein.
Irgendwas Besonderes muss da schon einmal dran sein.
Okay, das heißt, das ist einfach das, wo gar nichts rauskommt quasi. Und da hast du halt dann am Schluss drei Flaschen und das war es blöd gesagt.
Alles klar.
Ja, und das muss man echt sagen, irgendwie so dieses Alter, das gibt nochmal von sich aus so eine unaufgeregte Tiefe und Länge. Das kann man nicht imitieren durch irgendwie im Keller rum irgendwas machen. Von daher, ja, und das sind halt die 110 Liter im besten Fall. Und dann
ja, sicher.
Das ist halt einfach so.
Ja, klar. Da musst du für die Arbeit, was du reinsteckst und für das Rebalter, musst du irgendwie halt einen Preis machen, der ist wahrscheinlich eh noch immer viel zu niedrig, wenn du das umrechnest.
Ich glaube, du darfst es nicht ausrechnen.
In Arbeitsstunden, das ist eh klar. Aber du musst halt irgendwas aufschreiben, was ein bisschen
damit sie Leute checken. Ist,
damit die Leute verstehen, dass da ein bisschen mehr dahinter ist. Ja,
yes. Fair.
Ja, wobei der Wein bezahlt sich schon selber, so ist es nicht.
Ja.
Also das gibt es andere Sachen, wo der vielleicht wegen irgendeiner Spielerei woanders mitfinanziert dafür irgendwie dann.
Klar.
I see. Unsere klassische Endfrage ist, wie geht's weiter, was ist die Zukunft? Ich würde voll gerne von dir wissen, einerseits, was ist die Zukunft von der Weinregion Franken?
Ja.
Wie geht's da weiter?
Wie schaut es gerade aus, was tut sich gerade bei euch da heroben?
Ja.
Und
ich weiß, das ist nicht die leichteste Frage, aber.
Keine kurze Antwort erwartet. Also, ich glaube, da müssen wir ein bisschen ausholen.
Nee, ich glaube, das ist halt. Franken steht wahrscheinlich vor ähnlichen Problemen wie andere Regionen auch irgendwie, dass der Weinkonsum zurückgeht. Und ich habe so den Eindruck, dass irgendwie auch beim Wein so eine Hinwendung zu Marken oder größeren Weingütern manchmal zu Lasten von kleinen Familienweingütern geht. Die haben dann, und dann gibt es, glaube ich, auch so die Genossenschaftswinzer, die Auszahlungspreise, die gehen auch eher nach unten als nach oben. Da ist auch die Frage, ob die nächste Generation weitermacht. Mhm. Also ich glaube, es wird eher mal weniger Rebfläche und aber wo sich Franken als Ganzes hinbewegt irgendwie, ich weiß gar nicht, der Weinbaupräsident hat mal gemeint, irgendwie Franken wäre die beste Weißweinanbauregion der Welt.
Das muss er sagen.
Ja, und also es war dann eigentlich witzig, weil wir damals mit dem Praktikanten hatten wir es dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag im Weinberg. Und er hat gesagt, er hat mit einem Freund von ihm in London telefoniert und hat erzählt, ja, er macht Praktikum und der ist da und da ist in Franken. Wo bist du? Ich hab schon nicht gehört.
Der hat sich einfach nicht ausgehend. Ja. Der kannte die beste Weinbauregion der Welt nicht. Also.
Nee, aber ich glaube, da ist noch enormes Potenzial, aber das muss halt irgendwie auch, also Silvaner schon, aber es ist halt dann letztlich eine autochthone Rebsorte von was weiß ich, wie viel 100 auf der Welt. Mhm. Und man kann nicht erwarten, dass sich jeder dafür interessiert oder Silvaner kennt. Wäre natürlich schön, ist aber nicht so. Und wo es hingeht, ich weiß nicht. Es ist gerade eine generelle Frage, wo geht alles hin irgendwie?
Ja, das ist das sehr Schwierige natürlich.
Auch im Klimawandel irgendwie ist Franken eh schon trocken und wenn es jetzt noch trockener wird, macht es ja alles nicht einfacher irgendwie.
Wie tut sich da der Silvaner?
Der kommt eigentlich ganz gut mit zurecht irgendwie. Ja, es sind halt dann eher die Ausschläge, die man in Jahren mit wenig Niederschlag hat, dass halt wenig Nährstoffe eingelagert werden und dann langsam gärt. Ja. Aber der Silvaner als solches irgendwie, der verkraftet es gut. Man dürfte es halt beim Ertrag nicht übertreiben oder muss halt auch was für die Böden tun irgendwie.
Ja, klar. Ja, es ist immer Bodengesundheit, schlägt im Endeffekt dann ein bisschen alles andere. Ja. Genau. Ja. Weil wenn du das nicht hast, dann dann liegt es vielleicht auch nicht immer am Klimawandel per se, der natürlich da ist, aber nur
halt
die Ausrede geht sich halt auch nicht aus, wenn halt mein Boden komplett hin ist. Ne?
Ja. Und dann der zweite Teil der Frage, wie geht es bei euch weiter? Was tut ihr? Genau, was habt ihr vor?
Außer dem bisschen verkleinern, was du gemeint hast, was sind sonst so die Pläne?
Ja, das Sortiment, wenn wir ein wenig straffen, irgendwie halt einfach irgendwie Silvaner Schale, Stiel und Stengel, das war eigentlich einer unserer ersten Weine auch irgendwie, den hat man im Maischiff vergoren, so, das hören wir zum Beispiel auf oder so. Spielereien neben draußen irgendwie, dann haben wir an der Mosel mal Riesling gemacht. Das stellen wir jetzt alle so wegen.
Was
Moment,
jetzt an der Mosel?
Moment, Moment.
Du kannst nicht die Sachen auslassen.
Solche Sachen darfst du nicht droppen. Da müssen wir schon einmal rein.
Du hast an der Mosel Riesling gemacht, was?
Nee, also der Andreas Adam ist der Schwager und der hatte 2018 dann mal angerufen, ey, ich habe noch ein paar Trauben übrig, willst du nicht irgendwie?
Ah.
Und dann haben wir halt irgendwie, ach komm, probier mal, geholt und dann hat sich das so 18, 19, 20, 21 haben wir das, glaube ich, gemacht.
Ach so, lang dann sogar. Mhm.
Und das lief unter Donnervetter Riesling irgendwie.
Okay.
Und haben das halt dann 4 Jahre gemacht, aber so Spielereien oder dann die außenrum dann halt irgendwie so passiert, dass wir wollen uns auf das konzentrieren, was wir haben.
Ja.
Und dafür dann irgendwie einfach auch so, jetzt waren wir einfach die Brachflächen und Brachterrassen, wo wir haben, Quittenbäume pflanzen und so Maulbeeren und was weiß ich irgendwie, dass wir Obst noch wegen einfach so eine wegen Diversität noch mit reinkriegen und neben, also ich finde es ja irgendwie per se immer cool, wie Australien oder Neuseeland oder Südafrika eine Farm oder dann die Möglichkeit hast, irgendwie dich in andere Bereiche auch noch auszutoben.
Ja.
Das ist jetzt da innerorts wegen blöd. vielleicht aber Hühner oder so, aber mehr geht nicht. Aber das wäre schon cool, so diese Vielfalt. Und,
ja.
Aber das, ich sehe es jetzt gerade nicht, dass das irgendwie funktionieren könnte irgendwie.
Siehst du, apropos Vielfalt, da müssen wir auch noch mal kurz rein. Cider macht es ja auch so ein bisschen, oder ist das wieder vorbei?
Also der Cider war der Anfang, der ist tatsächlich ein wenig so abgeebbt. Okay. Was wir dann so im zeitlichen Versatz auch noch gemacht haben, war aus Birne und Quitte.
Mhm.
Und das geht eigentlich noch ganz gut irgendwie.
Ah, okay.
Sehr cool. Ist ja gerade da gegenüber von mir am Tisch stehen, ein Quittensaft, glaube ich.
Ja.
Ist es von euch, habt ihr irgendwo eine eigene Fläche davon oder ist es ein Bauer, der euch das liefert oder irgendein
Kunstbesitzer? Also wir haben in den Weinbergen irgendwie 2 Quittenbüsche, damit hat es angefangen.
Oh, okay.
aber kriegen jetzt von so Hausbesitzern, die halt im Garten einen Busch haben.
Ah, okay, also wirklich so ganz, ganz kleinteilig.
Ja, cool. Kriegen wir immer noch wegen dazu so.
Hm.
Und, nice. Aber wollen jetzt einfach auch pflanzen irgendwie.
Aber auch wirklich damit stärker in Verkauf gehen oder ist das eher was dann bei euch bleibt und weil sind das so kleine Mengen, dass das eigentlich nur so ein bisschen nebenbei läuft oder ist das was, wo ihr sagt, okay, das ist eigentlich so ein bisschen ein Standbein nochmal extra?
Also angefangen hat es wirklich so, da ging es halt dann darum, wie wir die Kinder hatten, dass wir einen Apfelsaft für uns machen wollten in Flaschen und nicht back in Bock.
Verstehe, da die sofort machen.
Ja.
Und dann hat es halt, aus Apfel wurde dann noch Quittensaft und der Quittensaft, der hat so seine Kreise gezogen, da machen wir jetzt ein wenig mehr, ich glaube 800 Flaschen oder so.
Cool.
Und wenn es noch ein paar Flaschen mehr werden, auch kein Problem, aber das ich mag das auch wahnsinnig gern. Also deswegen, ich mag den Saft so, deswegen und auch den selbstgemachten Apfelsaft, weil man da einfach schauen kann, dass man das mit der Säure und mit der Frucht irgendwie so und das machen wir halt, ob wir jetzt da für uns irgendwie ein paar Flaschen machen oder noch ein paar mehr, ist dann schon wurscht.
Ja.
Aber wir verausgaben uns jetzt da nicht irgendwie.
Ja, klar, aber cool.
Wo kriegt man den Quittensaft her?
Ich
liebe Quittensaft.
Geiler Saft ist schon viel wert.
Ja, gewinnt.
Winikultur. Also der Moritz hat ihn, glaube ich, nicht.
Nee. Nein, der Moritz hat noch nicht. Moritz.
Was ist denn los? Wir arbeiten dran.
Ja. Gar nicht eigennützig.
Naja, doch.
Was seid ihr mit dem Auto da?
Wir sind mit dem Auto da.
Naja, dann.
Wunderbar. Dann danke dir für die Zeit, für deine Antworten. Super, super spannend gewesen. Ich habe wieder einiges über Franken gelernt. Ich hab das Gefühl, das ist nur so ein ganz, ganz offenes Feld für mich. Weil ich noch nicht so viel drüber weiß. Ich meine, jetzt da die nächsten Tage, das wird mir schon noch sehr viel beibringen.
Richtig.
Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber es ist einfach cool, neue Regionen so kennenzulernen, so in der Tiefe. Danke dir vielmals.
Gerne doch.
Wunderbar.
Schön, dass du da warst.
Vielen Dank. Hat uns gefreut.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns selber Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps werden uns beide gleichzeitig senden, ansonsten ist das Ganze keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.